Gottes Wort hören können. Wir wollen heute Römer 8 betrachten, denn immer wieder hören wir, was Gott von uns möchte. Auch wenn du letzte Woche im Gottesdienst warst und all diese Anweisungen sind gut und sind richtig und sind hilfreich. Aber manchmal stellen wir uns die Frage, wie schaffe ich das? Und wenn du Römer 8 aufschlägst und dann nochmal im Kapitel davor die letzten Verse mit mir anschaust, da wird in den Versen 23 bis 25 den Kampf, den auch Apostel Paulus hatte, beschrieben. Römer 7, die Verse 23 bis 25. Dort heißt es, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und er hat diesen Kampf in einem ganzen Kapitel, und wir werden jetzt nicht die Zeit nehmen, das Ganze zu lesen, hat er beschrieben und kommt zu Kapitel 8 und gibt uns die Lösung. Und ich wollte diesen Abschnitt an dieser Stelle einfügen, denn wir haben jetzt in der letzten Zeit das Matthäus-Evangelium durchgeschaut und gesehen, wie Jesus gelebt hat. Und vielleicht schaust du drauf und sagst, ja, wie soll ich das denn alles schaffen? Ich kann nicht leben wie er. Ja? Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Seelsorge geht und wie wir für ihn leben. Und auch dafür brauchen wir Gottes Kraft. Und dann haben wir heute Pfingsten. Und Gott durch den Heiligen Geist gibt uns die Möglichkeit, so zu leben, wie er es von uns möchte. Wenn wir wollen sehen, habe ich es an? Ja. Der Heilige Geist befähigt uns, Gott zu gefallen. Und wir wollen sehen, wie er das macht. Und fangen an, Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, und kommt dir der Vers bekannt vor? Den haben wir eben gerade als Merkvers gemeinsam angefangen. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die erste Befähigung ist, der Heilige Geist befreit uns von der Verdammnis. Paulus hatte zuvor dargelegt, wie durch die Sünde der Tod gekommen war. In Kapitel 5, Vers 12 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gesündigt haben. Durch einen Menschen, Adam ist hier gemeint, ist der Tod durch die Sünde zu uns gekommen. Aber Gott hat auch einen Ausweg bereitet, indem er durch Christus seine Gnade anbietet. Drei Verse später, in Vers 15 heißt es, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Dadurch, dass Adam gesündigt hatte, ist mit der Sünde der Tod als Konsequenz der Sünde in die Welt gekommen. Und wir alle sind davon beteiligt. Alle werden eines Tages sterben. Aber sagte, umso mehr ist jetzt auch die Gnade zu uns gekommen durch den einen, durch Jesus Christus. Und wer dann in Christus ist, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das begründet unser Text in den folgenden Versen. Sagt dann in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, das Gesetz führte zur Verurteilung. Warum? Weil wir es nicht eingehalten haben, weil wir nicht danach gelebt haben. Dabei ist das Problem nicht das Gesetz, sondern die Sünde, die das Gesetz bricht. Es stand im vorigen Kapitel in Römer 7, Vers 7, was sollen wir sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Manchmal schimpfen Leute da, ah, das Gesetz. Wenn du das hörst, dann fragst du einfach, ja, welches Gesetz ist denn so schlecht? Magst du es nicht, dass im Gesetz steht, du sollst nicht töten? Okay. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Problem für uns ist nicht das Gesetz an sich, sondern dass wir es nicht gehalten haben. Du sagst, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Das ist gut, aber die Bibel sagt, wenn du deinen Bruder hast, hast du schon Mord begangen in deinem Herzen. Ja, vielleicht sollten wir vorsichtig sein. Und hier benutzt er extra das letzte der 10 Gebote, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht ein Verlangen haben nach dem, was Gott dir nicht gegeben hat oder was er jemandem anderen gegeben hat. Das heißt, das Gesetz ist gut, aber das Gesetz ist nur dazu da, die Forderung aufzustellen, aber es befähigt nicht mit der Einhaltung. Das ist bei jedem Gesetz so. Das Gesetz sagt, was du zu tun hast und zählt dann auch auf, was die Konsequenzen sind, wenn du es nicht tust. Aber du kannst das Gesetz, es hilft dir nicht bei der Umsetzung. Ja? Sondern es gibt einfach nur die Anweisung, die da ist. Es sagt dir, du darfst nur so und so schnell fahren, aber es kontrolliert nicht deinen Fuß auf dem Gaspedal. Ja, es tut es nicht für dich. Es sagt nur, was du tun oder was du nicht tun darfst. Und deswegen ist es begrenzt, weil es uns nicht befähigt. Aber nun hat Gott, wie wir hier gelesen haben, die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt, indem Christus den kompletten Anspruch erfüllt hat. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er versteht uns, er hat all diese Versuchung auch erlebt. Nun, vermutlich nicht zu schnell zu fahren, weil höchstens zu schnell zu reiten. Mehr hatten sie damals nicht. Aber es sagt, alle Bereiche, die wir an Versuchung haben, Jesus ist in diesen auch versucht worden. Er hat auf dieser Erde gelebt und deswegen ist er jemand, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Er versteht es, dass das eine Herausforderung für uns ist. Aber er hat es komplett erfüllt. Er hat nicht gesündigt. Und so konnte dann die Sünde in ihm bestraft werden. So heißt es dann in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier ist die Lösung, die Gott bereitgehalten hat. Er sagt, okay, hier ist das Gesetz. Das Gesetz hat Gott aufgestellt und das Gesetz, wie wir schon gesehen haben, ist an sich gut. Problem ist, wir als Menschen haben uns nicht dran gehalten. Aber er hatte auch festgelegt und hat gesagt, die Strafe für den Bruch des Gesetzes ist der Tod. Wir haben ein Problem. Wir alle müssen sterben. Und dann sagt Gott, aber ich will eine Lösung dafür geben. Und zwar, wenn diese Strafe ich jetzt nicht auf den tue, der gesündigt hat, sondern den stellvertretend, der nicht gesündigt hat, damit dann ich seine Gerechtigkeit den Sündern anrechnen kann. Und das ist genau, was in Jesus Christus passiert ist. Und deswegen heißt es dann in unserem Text hier in Römer 8, dass keine Verdammnis mehr für die ist, die in Christus Jesus sind. Denn, wie es hier heißt, durch Christus sind wir freigemacht. Und Vers 3, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und er sagte, diese Forderungen vom Gesetz wurden erfüllt in Christus und er hat es für uns getan und er hat dann die Strafe in seinem Fleisch auf sich genommen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und so wird seine Gerechtigkeit dann uns angerechnet. Aber nicht automatisch, sondern durch den Glauben. So steht es in Römer 4, Vers 4 und 5. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Man sagt hier also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich will durch meine Leistung vor Gott bestehen. Man sagt, okay, aber dann musst du alle Forderungen des Gesetzes erfüllen. Und dann richtet er nicht nach Gnade, sondern nach deiner Leistung. Aber Vorsicht, haben wir ein Gebot gebrochen, sind wir des Todes schuldig. Oder aber sagt, dem anderen wird es nicht nach Werken, sondern nach Glaube Christi Gerechtigkeit angerechnet und so erfüllen wir das. Aber das heißt, es ist durch Glauben, ich muss das annehmen, ansonsten wird es mir nicht angerechnet. Und das ist genau die Funktion des Heiligen Geistes. Das war doch Christus, der ist für uns gestorben. Was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? In Johannes 16, da lese ich die Verse 8 bis 11 vor. Der Abschnitt war ein bisschen zu lang, das kommt dann nicht an die Leinwand. Und es ist gut, wenn wir es sehen, wenn du deine Bibel dabei hast und dem folgst. Johannes 16, Verse 8 bis 11, dort heißt es, und wenn er gekommen ist, gemeint ist der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Christus hat diese Gerechtigkeit erfüllt, aber wir müssen es im Glauben annehmen. Und der Heilige Geist, was er tut, ist, er nimmt jetzt dieses Gesetz und sagt, das ist nicht nur ein dickes Stück Papier, sondern du bist schuldig von Gottes Anforderung. Und er gebraucht es und sagt, ja, ist halt nicht so, naja, wir sind alle nicht vollkommen, sondern wir sind schuldig und der einzige Ausweg ist durch Jesus Christus. Und das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes, denn in Titus 3 heißt es darüber, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Also dieses, was geschieht, ist, ja, es wurde offenbar, es wurde möglich, als der Menschensohn, als Jesus Christus auf die Erde kam und für unsere Schuld gestorben ist. Aber dass das auf uns angewandt wird, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn er uns überführt und sagt, du brauchst dieses und du es dann annimmst und er dir neues Leben schenkt, das ist, was der Heilige Geist tut. Jesus Christus, Gott der Sohn, ist gekommen, er ist für unsere Sünde gestorben. Aber wie gesagt, das hilft an sich nicht, das macht die Errettung möglich, aber es macht es eben nicht automatisch. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass er jetzt diese Botschaft vom Kreuz nimmt und sagt, das ist der Rettungsweg, das ist, wie du Vergebung haben kannst, das ist, wie du ewiges Leben haben kannst. Und jeder, der dieses annimmt, bekommt dann dieses neue Leben durch den Heiligen Geist. Und so sind wir nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, weil die Strafe schon bezahlt worden ist. So, wenn der Heilige Geist kommt, er befreit uns von der Verdammnis. Nicht, dass er für uns gestorben ist, das hat Jesus Christus getan. Aber er uns zeigt, dass wir dieses auf uns anwenden müssen, dass wir es annehmen müssen. Und wer es tut, der bekommt dieses ewige Leben. Und das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber es gibt noch mehr. Und der Text ist nicht zu Ende, Römer 8. Wir setzen den fort ab Vers 5, jetzt erstmal bis Vers 11. Dort heißt es, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, nein, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wir sehen, die zweite Befähigung, der Geist befreit uns von der Sklaverei des Fleisches. Der Geist ändert nicht nur unsere Position, nicht nur unsere Stellung vor Gott, sondern auch unsere Motivation. Gott will uns nicht nur freisprechen, er will uns verändern. Jemand hat mir dieses Beispiel gegeben und ich mache das mochte dieses, deswegen wiederhole ich es. Er sagte, die Errettung ist wie das Fundament. Nun, die meisten Leute, die ein Fundament gießen lassen, die wollen nicht nur ein Fundament haben. Die sagen da nicht nur und sagen, wunderbar, da liegt jetzt ein Fundament auf meinem Grundstück, ich habe schon immer ein Fundament haben wollen. Sondern sie wollen auf diesem Fundament ein Haus drauf haben. Und so ist die Errettung ist das Fundament, es ist die Grundlage. Aber das ist nicht alles, was Gott für uns möchte. Er sagte, ja, das ist die Basis, sonst fällt das ganze Haus in sich zusammen. Aber der Heilige Geist gibt nicht nur diese Rettung, sondern er befähigt dann auch darin und darauf zu leben. Und das nicht, indem er uns in eine äußere Vorlage zwängt und sagt, okay, ich zwinge dich jetzt, das kannst du jetzt nicht mehr machen, ich widerstehe dir dort, sondern indem er unser Verlangen, unser Inneres ändert. Der Geist öffnet uns die Augen, dass ein Leben der Begierde Feindschaft gegen Gott bedeutet. Das hatten wir gelesen in Vers 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das ist für die meisten Menschen nicht, woran sie zuerst denken. Wenn ich für mich, für den Spaß, für die Erfüllung selbst lebe, dass das Feindschaft gegen Gott ist. Will doch jeder ein bisschen Spaß haben. Okay? Nun, es ist nicht verkehrt, Freude zu haben, Spaß zu haben. Aber wenn ich das zu meinem Gott mache, wenn das das Lebensziel ist, wenn das ist, wofür ich lebe, dann ist das gegen Gott gerichtet, weil Gott sagt, das bringt dich vom Wege ab, das bringt dich weg von der Gemeinschaft mit Gott. Und so kann man sagen, das, was die Welt als Leben anpreist, nämlich Spaß zu haben und für sich selber zu leben, führt zum Tod. Und was sie als Tod langweilig darstellt, führt zum Leben. Die Welt denkt, du musst das Leben genießen. Du musst einfach alles ausprobieren. Ja? Und das ist das richtige Leben. Deswegen treffen sich auch dieses Wochenende in unserer Stadt so viele Leute, um laute Musik zu hören. Ja? Und denkt, das ist das Leben. Und Gott sagt, ne, warte mal, das ist nicht das Leben. Ich will eine Freude, die nicht darauf beruht, dass ich an nichts mehr denke. Dass ich vollgedröhnt bin. In mehreren Sinnen. Sondern die Erfüllung ist darin, dass ich in vollem Bewusstsein der Liebe Gottes leben kann. Und darum können viele nicht verstehen, was an der Gemeinde so toll sein soll, weil es nicht ihre Begierde anspricht. Aber der Geist versucht nicht, die Welt zu überbieten, sondern bietet, was die Welt nicht bieten kann, nämlich eine harmonische Beziehung mit Gott. Das ist unheimlich wichtig zu verstehen. Und auch ganz wichtig, wie Gottesdienst läuft. Wir versuchen hier nicht, eine große Show zu machen. Vermutlich könnten wir es auch noch nicht mal so gut, aber das ist noch nicht mal unser Ziel, weil der Heilige Geist gar nicht darauf aus ist, zu sagen, ich will, dass ihr eure Begierden erfüllt bekommt, ich will, dass ihr ein super Gefühl habt, sondern ich will euch zeigen, dass es mehr gibt. Dass der himmlische Vater, Gott, der uns geschaffen hat, dass er dich liebt, dass er sich um dich kümmert, dass du ihm nicht egal bist und dass er da ist in den guten wie in den schlechten Zeiten und dass er dir sagen möchte, ich bin da für dich, ich habe einen Ausweg für dich. Ich weiß, es gibt Leiden in dieser Welt. Ich weiß, es gibt Probleme und ich bin da bei dir. Und das kriegst du nicht gelöst, indem du zu irgendeiner Party gehst und dich freust. Das kriegst du nicht gelöst durch eine bessere Stellung im Beruf. Das kriegst du nicht gelöst durch irgendeine irdische Beziehung. Das kriegst du nur gelöst durch Gott in dir. Und das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Und so, statt nach dem eigenen Gewinn zu streben, strebt der Geist nach was? Vers 6 nochmal. Die Gesinnung des Fleisches führt zum Tod, oder ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Nicht unbedingt ein äußerer Friede, aber ein Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, der uns hilft, der uns trägt. Das Problem ist, die sündige Natur im Menschen ist so stark, dass sie Gott nicht gehorchen, sich nicht unterordnen kann, steht in Vers 7. Ja. Und die wird auch nicht besser. Und deswegen, das Fleisch kann Gott nicht gefallen. Und wir haben das immer noch. Und wenn du sagst, okay, ich habe dieses und ich weiß jetzt, was ich richtig machen soll und wie das geht, ich werde mich anstrengen. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen Gottes Kraft in uns. Wir brauchen seine Befähigung. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Gottes Geist nicht hat, der ist gar nicht sein, der gehört nicht zu uns. So ist der Heilige Geist keine Belohnung für ein geistliches Leben, sondern Gottes Grundausrüstung für jeden Gläubigen. Haben Sie eben gelesen, Ende Vers 9, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, der Heilige Geist kommt auf jeden, der Jesus Christus als Heiland angenommen hat. Nicht unbedingt laut oder mit großen Gefühlen, aber als objektiv, er ist da, er ist in uns. Und wir sehen gleich noch hier, wie sich das dann äußert und wie er sich zeigt. Dann bleiben zwar noch die irdischen Konsequenzen, Vers 10, der Leib ist tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Er gibt uns hier eine Ewigkeitsperspektive. Und so wirkt er dann in uns, die den Geist haben, dass wir Gott gefallen können und wollen. Nicht weil wir müssen, sondern weil er das Verlangen in uns danach gibt. Ja. Wenn zwei Leute heiraten, okay, wie sehr musst du sie anweisen und sagen, ihr müsst jetzt einander lieben? Wenn es nicht eine Zwangsheirat war, ist es vermutlich nicht so, oh nee, wirklich? Keine Lust. Ja? Sondern sie wollen das, es ist der Wunsch. Die haben sich kennengelernt und sie lieben sich schon und sagen, ja, deswegen heiraten wir ja, weil wir uns lieben und weil wir in dieser Liebe bleiben möchten. Und das ist, was Gott hier, was der Heilige Geist tut. Vorher klingt es vielleicht, oh, ich muss diese ganzen Gebote halten. Aber der Heilige Geist zeigt uns, Gott liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn. Es ist nicht mehr, du musst, und das darfst du nicht, und das musst du, und Vorsicht, Achtung, hier ist Gefahr. Und er sagt, denk dran. All das, was ich dir sage, sage ich dir, weil ich dich liebe. Ich möchte das Beste für dich. Ich sehe ein paar Gefahren, deswegen sage ich zu gewissen Dingen nein. Und ich sehe, was gut für dein Leben ist. Und deswegen gebe ich dir diese Anweisung. Und so will er in uns diese Veränderung bewirken. Und der Heilige Geist bewirkt primär diese innere Veränderung. Natürlich kann er auch äußerlich wirken. Wir haben die von Pfingsten gelesen heute Morgen. Okay. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Hauptausrichtung vom Heiligen Geist ist diese Veränderung. Viele verbinden den Heiligen Geist mit Zeichen und Wundern wie zu Pfingsten und sind dann enttäuscht, wenn nichts passiert. Aber es ist nicht, dass nichts passiert, aber dass die Veränderung primär und zuerst geistlich und erst in zweitrangig äußerlich sind. Deswegen heißt er auch der Heilige Geist, nicht der Showgeist. Ja? Es ist der, der uns heiligt. Das ist seine Essenz, das ist, wer er ist und wie er uns verändert. Und wenn wir davon lesen, ich möchte, dass wir einmal kurz noch uns die Zeit nehmen, Galater 5 aufschlagen. Dort wird nämlich die Frucht des Geistes beschrieben. Und dann sagt er, okay, das ist, was der Heilige Geist bewirkt und auch wie wir dazu kommen. Galater 5, und ich lese ruhig den Zusammenhang, Verse 16 bis 23. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, wie ich ihr schon vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das Fleisch, alles was es hervorbringt, sind dieser Streit, diese Eifersucht, der Neid, das Leben für die irdischen Begierden. Und das kann nichts anderes hervorbringen. Und er sagte, die Lösung, dass man das nicht mehr hat, ist, wandelt im Geist. Lebt nach der Führung des Geistes und er produziert in euch Freude, Friede, Langmut und was wir hier gelesen haben. Und deswegen auch die Aufforderung in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Wehrt euch nicht dagegen, lasst den Heiligen Geist in dir wirken, lass ihn dich verändern. Und dann sind wir nicht mehr unter der Sklaverei des Fleisches und der Sünde, sondern wir können hier und jetzt anders leben, nicht aus Druck, nicht weil wir müssen, sondern weil der Geist in uns das wirkt. Und noch ein dritter Punkt, der Geist befreit uns von der Furcht des Versagens, Verse 12 bis 17. Und heißt es, so sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind nicht mehr gebunden an die Macht der Sünde. So heißt es in Römer 6, ab Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod, oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Das ist diese Veränderung, die er in uns errettet hat. Und er sagt hier, so sind wir nun Brüder. Okay? Also das gilt auch für Schwestern, aber so sind wir nun Gläubige, so sind wir nun Errettete. Wir müssen nicht mehr nach den irdischen Begierden leben. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, aber der Geist hilft uns, indem wir, Ende Vers 13, durch den Geist die Handlung des Leibes tötet. Okay. Und wir tun das, indem wir uns der Sünde für tot halten. Römer 6, Vers 11, also Das hatte ich hier nicht drin. Okay. Römer 6,11. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Okay. Ihr tut das, indem ihr sagt, diese Sünde, die führt mich in die Sklaverei. Ich muss mehr und mehr davon haben. Fast wie Drogen, fast wie Alkohol. So ist es bei den Folgen. Ja, so ist es bei Konzerten. Ja, sagen wir, jemand besucht ein Konzert, ist es bei denen dann der Fall, sagen, oh, ich habe so ein tolles Konzert gehört, ich brauche kein Konzert mehr den Rest meines Lebens? Funktioniert nicht. Sie wollen nur noch mehr haben. Das ist, wie das Fleisch funktioniert. Und er sagte, ihr müsst euch dem für tot halten und Gottes Anleitung vertrauen, dass was er möchte, wirklich gut für uns ist. Und jetzt kommt das. Freiheit bedeutet nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern ich bin frei, meine Berufung zu erfüllen. Wir verstehen das häufig eher wie das Erste. Freiheit ist, ich kann einfach machen, was mir gefällt. Aber wenn du dieses entscheidest, entbindet dich das ja nicht von den Konsequenzen, die darauf folgen. Und in dem Sinne macht es nicht frei. Aber wir sind frei, wenn wir das erfüllen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und wozu ist das? Zur Gemeinschaft mit ihm. Wir sind in seinem Ebenbild, dass wir ihn repräsentieren. Okay? Wir haben hier tolle Geräte. Bin dankbar, wenn wir hier auch Ventilator haben. Okay? Wäre der Ventilator wirklich frei, wenn wir den Stecker ziehen? Und sagt, ich finde das blöd. Ich bin immer so an so einen kleinen Umkreis gebunden. Ich will mal mitten im Raum stehen, nicht immer nur an der Seite. Wir können das machen. Aber er funktioniert nicht mehr. Er bringt uns nichts. Wir können versuchen, ohne den Heiligen Geist zu leben, aber wir sind wie ein Ventilator ohne Stecker. Wir haben die Kraft nicht und wir können diese Funktion nicht erfüllen. Wir drehen uns dann nur noch um uns selber, sagen, ich möchte irgendetwas. Und dann sagt er, aber dazu bist du nicht geschaffen. Und wenn du nicht tust, wozu du geschaffen bist, dann hast du auch nicht diese innere Freude. Ja, Gott wusste, wie er uns macht und er möchte, dass wir auch diese Freude haben, diese Erfüllung. Gott hat uns nicht zu instinktgetriebenen Tieren gemacht, sondern zu verantwortungsvollen Menschen. Wir sind nicht, dass wir nicht anders können und sagen, ich hatte dieses Verlangen und ich musste das tun. Nein, er hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Darum knechtet Gott uns auch nicht mit Furcht, sondern garantiert durch seinen Geist unsere Annahme. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen. Hat er hier geschrieben, wir hatten das gelesen. Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Wir sind seine Kinder, wir dürfen zu ihm kommen. Deswegen heißt es auch in Epheser 1, Vers 13, in ihm, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes und die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich brauche mich nicht mehr fürchten. Sind meine Leistungen genug? Wird Gott zufrieden mit mir sein? Er sagte, wenn du im Glauben Christus als deinen Retter angenommen hast, du bist versiegelt, du bist garantiert. Er ist dein Unterpfand, er ist deine Anzahlung. Er ist das Versprechen Gottes, er wird uns bewahren. Aber du sagst, warte mal, da war doch auch in Vers 13a, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Und hier geht es nicht um unsere Leistung, sondern um unsere Entscheidung. Wer ist mein Herr? Nach wem gehe ich? Folge ich meinen Begierden, folge ich dem Fleisch oder folge ich dem Geist Gottes? Wer sich für das Fleisch entscheidet, wird den Tod ernten. Wer sich aber für den Geist entscheidet, bekommt das ewige Leben. Jeder, der vom Geist geleitet wird, ist ein Kind Gottes und wird auch das Reich erben. Vers 17. Dann sind wir nicht nur das, sondern auch Erben und Miterben Christi. Und das gleiche Argument benutzt Paulus noch einmal in Galater 4, Vers 6 und 7. Sagt, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe mit Gott. Das ist Gottes Wirken. Es ist nicht mehr wie ein Sklave, der vorher muss, was sagt mein Herr heute? Wird er mich bestrafen? Wird er mich fortschicken? Wird er mich nicht ernähren? Wie wird es mit mir weitergehen? Ein Kind braucht diese Angst nicht zu haben. Es ist angenommen. Und das ist, was der Heilige Geist bezeugt. Wie wird man das? Das heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die einzige Bedingung. Nicht nur Glaube, dass Jesus gelebt hat, sondern sagen, ich glaube, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, dass ich nur, weil er für mich gestorben ist, in den Himmel kommen werde. Und diese Beziehung kann uns keiner nehmen. Am Ende unseres Kapitels in Römer 8 heißt es, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum nicht? Sind wir stark genug dafür? Nein, weil wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist und er dieses bewirkt und garantiert. Aber damit dieses auch erkenntlich wird, sollen wir den Geist wirken lassen. Der Heilige Geist verhindert nicht alle Probleme, aber er befähigt uns anders darauf zu reagieren. In Vers 17 stand, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes mit Erben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Es wird Leiden geben, aber es gibt auch eine Hoffnung, wir werden mit verherrlicht werden. Okay. Das Leiden ist da, aber wir können anders reagieren. Vielleicht verlieren wir eine geliebte Person. Aber ich muss nicht in Verzweiflung fallen, ich muss nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen, ich muss nicht in Bitterkeit, in Hass, in Streit verfallen. Und ich kann sagen, ich kann vergeben, wenn das jemand verschuldet hat. Ich kann dem Herrn vertrauen, dass auch wenn ich nicht alles verstehe, warum etwas passiert ist, dass Gott mich liebt und dass er auch dieses in seiner Hand hält. Diese Reaktion ist möglich, weil wir wissen, dass wir eine Perspektive für die Ewigkeit haben. Weil wenn wir diese Perspektive nicht haben und jemand stirbt, dann haben wir keine Hoffnung mehr für die. Dann wäre es, lebe aus so viel du kannst, danach ist alles aus. Aber der Heilige Geist zeigt uns gerade wieder zu sagen, lebe nicht nur für das, weil da ist mehr. Und du willst nicht die Folgen des Ungehorsams haben, du willst nicht in einen ewigen Tod fallen, sondern die Zusicherung, die Garantie haben, wir sind Erben Gottes, mit Erben Christi, wir werden mit ihm in der Herrlichkeit sein. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er zeigt uns und sagt, wie du gelebt hast, es reicht nicht für Gottes Maßstab. Aber es gibt einen Ausweg, der lautet Jesus Christus. Er ist für deine, für meine, für unsere Schuld gestorben. Und wenn du an ihn glaubst, dann hat er dich nicht nur einmal dahin geführt, sondern dann ist er in dir und bezeugt, du bist sein Kind, du bist sicher in ihm. Und er wird dich bewahren und er wird dir die Kraft und die Erinnerung geben, dass wir uns so verhalten können, wie er es von uns möchte. Und wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Herr, was du hier forderst, dieser Person zu vergeben, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, vielleicht auch ich will das gar nicht. Aber du bist Gott und du kannst mich verändern und ich bitte, wirke in mir sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Wirke in mir, dass ich mich nach deiner Liebe sehne, dass ich dich von ganzem Herzen lieben möchte. Und die Frage für uns ist, zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Merkst du, in mir, ich weiß, da ist ein neuer Friede da. Nein, vielleicht kann ich nicht die Zeichen und Wunder tun, vermutlich kannst du es nicht, die zu Pfingsten geschahen. Und das war ein besonderes Wirken, um zu zeigen, hier ist etwas Neues. Aber du kannst die Frucht des Geistes in deinem Leben haben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist der Heilige Geist in dir. Wenn er nicht da ist, bist du nicht sein Kind. Wenn er da ist, dann bezeugt er dieses und wirkt und ermutigt dich zu sagen, komm, ich helfe dir dabei, gehe diesen Weg und ich werde dich verändern. Ich werde dir helfen und ich werde dir diese Frucht in dir hervorbringen. Und das ist dann das Zeugnis seines Geistes mit unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Dass wir keine Angst zu haben brauchen und dass wir wissen dürfen, er ist da, er wirkt in mir und er hat mir neues Leben gegeben und er wird mich zu sich holen in die Herrlichkeit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diese Veränderung bewirkst. Ich danke dir, dass der Heilige Geist auch heute am Wirken ist. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der von dir gehört hat, aber wo der Heilige Geist nicht in ihm oder in ihr ist. Herr, ich bete, dass du überführst. Ich bete, dass sie erkennen, sie brauchen deine Vergebung. Keiner von uns schafft es in eigener Gerechtigkeit. Und Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist überführst, sie zu dir ziehst, dass sie kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Bitte gib mir diese Sicherheit. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte schenke mir ewiges Leben. Und für die, die dich haben, die errettet sind, die Kinder Gottes sind, Herr, ich bete, dass wir uns von dir leiten lassen, dass dein Heiliger Geist die Freiheit hat, in uns zu wirken und die Frucht des Geistes in unserem Leben produziert. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich möchte, wir sind ein bisschen falsch geschnitten,